Der kunterbunte Donnerstag.
Radio für alle.
Und zudem begrüßt euch an diesem Donnerstag Heinrich am Mikrofon. 16 Uhr haben wir es zum kunterbunten Donnerstag. Hallo, heute spielt Keimzeit im Mau und wir machen aufgrund dessen eine Sondersendung zur Band und interviewen den Sänger Norbert Leisegang. Und der steht bei mir auch schon hier im Studio, aber ich sage ihm noch nicht Hallo. Das kommt nach dem ersten Lied. Und das muss ich jetzt kurz mal noch suchen. Hier ist alles gerade ein bisschen kunter und, wie sagt man, kunter drüber und kunterbunt und drunter und drüber gegangen. Wir starten nämlich in diesem Donnerstag mit einem Lied von ihrem neuen Album. Nicht heißt es, das Album ist im Februar erschienen, das Schloss. Und ihr hört jetzt Nicht. Schönen guten Tag, sagt euch Heinrich. Nicht von Keimzeit hier am kunterbunten Donnerstag um 16.03 Uhr. Seit 1982 steht er auf Bühnen dieser Republik. Zuerst vor allem im heutigen Brandenburg, später in der gesamten DDR und nach dem Mauerfall auch im Westen. Besonders dabei war immer die Länge der Konzerte von damals Jogger, heute Keimzeit. Selbst mit 59 schreibt er noch Texte und geht auf Konzerte, so wie heute zum Beispiel im Mauerclub bei uns im Stadthafen. Bei mir zu Gast ist Norbert Leisegang. Hallo.
Ich grüße dich.
Anfang Februar diesen Jahres erschien euer neues Album, Das Schloss. Deshalb seid ihr auch gerade auf Tour. Was ist das für dich persönlich für ein Album?
Gut, also mittlerweile ist das 12. Keimzeit-Studioalbum. Und vorbereitet haben wir das über dreieinhalb Jahre. Und es ist so, dass wir dann eigentlich vom Songschreiben her bis zu den Proben eine ganze Menge Zeit innerhalb der Band verbringen, dann uns auseinandersetzen über die Songs natürlich und nach einer Weile, so nach zweieinhalb Jahren haben wir uns dann entschieden, Moses Schneider als Produzent dazu zu nehmen, was für uns immer ziemlich wichtig ist, jemanden zu haben, der von außerhalb dann nochmal raufguckt auf das ganze Konvolut der Songs. Dann haben wir uns entschieden, oder mit Moses halt in Berlin Tempelhof das Teil aufzunehmen und waren am Ende dann, sagen wir mal, nach so einem Schaffensprozess über dreieinhalb Jahre ziemlich K.O. und aber auch glücklich und sind nun stolz, dieses Album in die Welt auch live tragen zu dürfen, ja. Wie heute im Mau.
Wer hat da neben Moses noch alles mitgewirkt? Also gibt es Teile in der Band, die das mehr machen oder andere weniger oder so? Also gibt es, klar, du bringst die Texte, aber wie sieht das sonst das Drumherum aus?
Also in dem Falle, das ist eigentlich immer unterschiedlich, albumabhängig, aber in dem Fall war es so, dass ich eigentlich die Songs erstmal selbst geschrieben habe, sodass ich die zur Gitarre quasi singen kann. Und dann stelle ich die Songs den Jungs vor. Und dann merke ich schon, dass der ein oder andere da eingreifen kann und sagen, okay, den Refrain, den brauchen wir erst nach der dritten Strophe. Ich sage es mal jetzt einfach so. Oder wir brauchen da eine Einleitung noch und dann fangen wir an, so kreativ quasi Material zu gehen. Und wenn wir dann das alles durchgeprobt haben und gejammt haben, dann in dem Fall haben wir Moses Schneider eingeladen, dass er da auch nochmal raufschaut. Und so ist es geworden, dass man, dass wir zum Beispiel einen Song, der Double Time aufgenommen, so à la Country aufgenommen wurde, den hat er abgewählt und hat gesagt, wir machen einen Halftime drauf. Und dann, ja, wie gesagt, wird nochmal ganz viel eigentlich in der Band und auch mit den Produzenten gearbeitet, beraten, sodass man am Ende natürlich auch die Verantwortung den Produzenten übernimmt, also übergibt, weil du kannst dir vorstellen, auch in so einer Mannschaft von 6 Musikern findet man nicht unbedingt einen einheitlichen Konsens. Und dann haben wir auch einen Manager verantwortet darüber, dass wir eben dann die Entscheidung, die letztendliche Entscheidung in die Hand geben.
Und hat das funktioniert?
Produzenten werden am Ende einer Produktion immer an die Wand genagelt, ja. Ne, oder ans Kreuz genagelt, weil man braucht, wenn man dann, wir sind ja Musiker voller Herz und Seele, Und wenn man dann seine eigenen Intentionen und seine eigenen Vorstellungen nicht verwirklicht sieht, dann braucht man entschuldigen und das sind meist der Manager. Das ist meist der Produzent, der Manager auch natürlich. Oder zusammen. Der Song schreibt, also ich ja. Also insofern ist es ein schwieriger Stand. Ich würde niemanden unbedingt raten, wenn er Freunde haben will, Produzent zu werden. Aber Moses kennt die Sache ja schon, der hat ja mit verschiedenen Bands gearbeitet, ja, und kann es vertragen und weiß, was dann am Ende dabei rauskommt. Und insofern muss er sich die Kritik von den Musikern, die denn jetzt nicht so mit allem zufrieden waren, anhören. Meine Meinung ist, ich will ja keine Gemüsekiste als Album am Ende, sondern ein zusammenhängendes Werk. Und das hat Moses als Produzent quasi gut, aus meiner Sicht sehr, sehr gut realisiert.
Ja, er ist ja auch schon eher ein größerer, ne? Also mit Tokotronic und den Beatsteaks. Was, ich habe gehört, dass ihr das innerhalb von 4 Tagen gemacht habt. Wie war das so? Also wie muss man sich das vorstellen?
Wir waren dazu gut vorbereitet. Wir wussten eigentlich die Songs, die 12 Songs, die wir da einspielen, die waren alle schon erprobt. Und dann hat Moses in dem Candy Bomber Studio in Tempelhof schon gewusst, wo er das Schlagzeug hinstellt, wo er das Gesangsmikrofon hinstellt, wo die Keyboards stehen, so dass es sich alles gegenseitig positiv oder günstig beeinflusst. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du das Gesangsmikrofon in der Nähe des Schlagzeugs hast, übernimmt es natürlich einige Schlagzeugwellen. Und insofern ist das alles sehr, sehr ausgeklügelt, wie er das schon quasi installiert hat. So dass es für uns eigentlich nur noch die Aufgabe darin bestand, den Song so emotional und so leidenschaftlich möglich zu spielen oder überhaupt dem Song irgendwie beim Live-Spielen so nahe wie möglich zu kommen. Mhm. Und insofern haben wir dann eigentlich gedacht, na gut, eine Woche werden wir brauchen. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert, dass wir am ersten Tag, glaube ich, 3, 4 Songs schon aufgenommen haben. Und so ging es dann ensuite weiter, sodass wir selbst überrascht waren, wie schnell es ging.
Mhm. Du hast vorhin von dem Halftime und Doubletime, welcher war das, den ihr da nochmal so variiert habt?
Geht schief.
Geht schief, na dann hören wir den doch jetzt mal. Hier ist keine Zeit mit Geht schief. Zum kunterbunten Donnerstag um 16.10 Uhr. Bei mir zu Gast ist heute zum kunterbunten Donnerstag Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang. Wir sprechen gerade über das neue Album von Ihnen, Anfang Februar erschienen. Das Schloss heißt es, habt ihr gerade gehört, geht schief. Ihr habt das mit dem Produzenten Moses Schneider aufgenommen. Und auf dem Album sind so Lieder über Kindheit, über die Liebe, da hören wir gleich noch eins, die Seeigel, die sich lieben, über vielleicht ehemalige Schulkameraden von dir, Norbert, die noch was geworden sind, aber auch deine typischen, ja, Norbert-Leisegang-artigen Texte, die extrem metaphorisch sind, wo ich zum Beispiel eigentlich eher 5-mal hinhören muss, um mir was zu denken und denke, ja, okay, jetzt habe ich vielleicht was. Wie schreibst du?
Na gut, ich verschlüssel das ja nicht, um dann irgendwie das unverständlich zu machen, sondern der Ansatz bei mir ist, dass ich Poesie liebe, dass ich Gleichnisse mag und nicht unbedingt in Texten so Plakate erwarte. Obwohl natürlich manche Musik das auch wirklich erfordert, Punkmusik zum Beispiel oder bestimmte Metalmusik, da brauchst du jetzt auch nicht lange poetisch zu werden, da kannst du das irgendwie auch textlich ganz klar hinstellen. Aber in unserer Musik und bei Keimzeit ist es eben so, dass ich mich gern auch in Poesie versteige, sodass ich manchmal auch an so einen Punkt komme und sage, das ist jetzt alles zu sehr verklausuliert, kann kein Mensch mehr verstehen. Das kriege ich dann auch von meinen Kollegen gespiegelt. Dann geht es ab in den Müll und dann fange ich nochmal neu an. Aber letztendlich ist es ein grundsätzliches Arbeiten und Skizzieren so das ganze Jahr über, so dass ich immer einen Block dabei habe. Was mich interessiert, was mich überfährt, das schreibe ich auf und in ruhigen Stunden setze ich mich dann hin und schreibe Songs. Mhm.
Gibt es da Sachen, die sich verändert haben, also auch inhaltlich? Wo schaust du heute mehr drauf? Wo hast du früher mehr drauf geschaut?
Na, diverses. Als ich begann, war ich Anfang 20 und da war meine Einstellung vielen Dingen gegenüber noch sehr, sehr naiv. Das merkt man auch einfach in solchen Texten wie Ratten zum Beispiel. Da habe ich geschrieben, so eine lausige Ratte wie du ist mir noch niemals über den Weg gelaufen. Das würde ich jetzt nicht mehr so schreiben können. Und jetzt sind es so Sachen, wie du schon sagtest, dass ich mich erinnere, dass ich auf einem Klassentreffen war und jemanden festgestellt habe, der mit dem ich zur Schule ging. Und in der Schule war keine große Leuchte, zumindest schien es so, aber doch, er hat sich extrem gemausert und zählt mittlerweile zur Wissenschaftselite. Und solche Dinge kann man ja erst zu Papier bringen, wenn man sie erlebt hat. Und insofern musste ich jetzt erst 59 Jahre alt werden, um Action-Kalle zu schreiben.
Aber gab es da ein Klassentreffen? Oder,
Genau, ich war auf einem Klassentreffen, also ich gehe sehr selten auf ein Klassentreffen, aber in dem Fall war das so und da habe ich gestaunt, was aus meinen ehemaligen Mitschülern so alles wurde.
Wir spielen jetzt noch einen Song, Seeigel heißt der, und den hast du geschrieben für ein Kinderliedprojekt.
Genau, da gibt es eine Reihe, die heißt Unter meinem Bett. Das haben Francesco Wilkins und verschiedene Freunde von ihm, also von der höchsten Eisenbahn, vor Jahren ins Leben gerufen. Und da fragte er Francesco Wilkins, ob ich nicht für dieses Projekt, also für diese Reihe von CDs, einen Song, ein Kinderlied schreiben würde wollen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich würde gern, aber mir fällt sowas nicht ein, so eigentlich. Und insofern habe ich dann noch ein halbes Jahr gewartet und dann fiel mir dem doch diese Geschichte von den zwei Seeigeln in den Schoß, dass ich sie habe an den Strand spülen lassen und sich wieder erkennen lassen und dann am Ende kam mal der Orkan oder der nächste Sturm und der hat sie wieder ins Meer zurückgeworfen. Also diese Geschichte, natürlich ein sehr, sehr trauriges Kinderlied. Da haben dann auch schon Kinder geweint, als ich das gespielt habe. Habe ich dann für diese Reihe Unter meinem Bett hinzugegeben. Und für dieses Album, ich sagte ja schon, wir gucken, welche Songs wir raufnehmen, welche wir wegsenden oder in den Papierkorb geben. Und die Seeigel erschienen uns sehr, sehr wichtig für dieses Album.
Die Seeigel von Keimzeit um 16.18 Uhr auf Loro.
Zwei Seeigel warf eine Welle mit Schwung an den Strand.
Keimzeit war das mit zwei Seeigeln, die ja doch ziemlich traurig getrennte Wege gehen am Ende. Ist dem so?
Mussten. Das Meer war unerbittlich.
Norbert Leisegang ist bei mir zu Gast heute an diesem kunterbunten Donnerstag. Und zu Gast in Rostock heißt für dich auch ein bisschen Heimspiel zumindest. Du bist doch
allerdings
einmal im Jahr Minimum hier zur Hansesee. Was macht ihr da immer?
Also zur Hansesee, da gehen wir auf die Korge Wissemara und haben zwei Ausfahrten, eine am Nachmittag, eine am Abend. Und ja, da sind wir, das macht Spaß, da sind wir mit so einer Crew von der Wissemara schon extrem bekannt. Und dann kommen Leute noch, die gerne zur See fahren und Keimzeitmusik hören an Bord. Ja, dann dauert es so 3 bis 4 Stunden. Fahren wir die Warnow raus und dann ein Stück auf der Ostsee noch entlang, dann wird das Segel runtergelassen, also von der Kogge, und dann geht es wieder zurück. Ja, das macht jedes Jahr sehr, sehr viel Spaß und das machen wir, das glaube ich, schon das 10. Mal.
Das 10. Mal? War das, dieses Jahr war es ein bisschen verregnet, oder? Ihr hattet doch irgendwie...
Das ist eigentlich jedes Jahr ein Stück Regen, also dann, das wird immer spannend, man sieht dann immer schon auf dem Radar, wo die Regenwolken herkommen, und dann sieht man die natürlich auf der Ostsee schon draußen auch sehr, sehr auf uns zustürzen, und das war wirklich am Nachmittag so, dass so eine dicke, fette, dunkle, blaue Wand auf uns zukam. Ja, und war natürlich landunter, da mussten wir sehen, wir haben ja das ganze Equipment hinten, Achtern aufgestellt, dann mussten planen darüber, und dann kam so ein fetter Regen auf uns nieder und dann haben wir das alles festgehalten. Es war schon sehr spektakulär.
Aber da wächst ja dann auch Publikum und Band zusammen oder so, ne? Da werden dann verschwimmen die Ebenen. Oder kriegt ihr das sonst auch hin?
Ja, wir sind nicht unbedingt auf eine Grenze aus, aber da ist es, wie du das schon ahnst, sehr, sehr eng, weil zum einen haben den Leute auch mitgeholfen, das alles zusammenzuhalten, während der Regen runterging. Dann merken wir aber auch von der Mannschaft, von der Crew, von der Kogge, die Damen und Herren sind auch sehr, sehr mittlerweile mit dem Publikum, mit uns verwachsen. Man kennt sich und hilft einander, selbst wenn das Segel dann hochgezogen wird, wieder in der Warnung. Dann helfen viele vom Publikum auch mit und man ist dann schon zusammen auf dem Schiff für 4 Stunden.
Genau. Eines eurer berühmteren Lieder heißt Singapur und da legt ihr zusammen ab und fahrt. Und das, jetzt muss ich ein bisschen persönlich werden, wurde auf der Hochzeit meines Bruders dieses Jahr gespielt. Von Tante und Sohn, die dann zusammen da musizierten und der halbe Saal heulte und sang mit. Das war ziemlich ja krass irgendwie. Es war auch so nur die eine Hälfte der Familie, die einen großen Bezug zu Keimzeit hat, die andere nicht, aber trotzdem der halbe Saal war's. Und ich denke immer, dass ihr eine immense Bedeutung habt, gerade für die Menschen schon aus der ehemaligen DDR. Und frage mich, ob euch das so bewusst ist, gerade auch, dass es generationsübergreifend ist. Also ich meine, ich stehe jetzt hier so, ne? Und habe eure Musik schon von Kindesbeinen irgendwie aufgesogen, wurde nicht mit nach Annaburg geschleppt, aber meine Geschwister haben das alle erlebt. Kennst du solche Geschichten?
Etliche natürlich. Und da muss ich vielleicht grundsätzlich so sagen, wenn du Musik machst oder eine Band bist, dann bietest du ja einfach nur deine Songs an. Das ist eigentlich das Angebot von Keimzeit. Seit 1989, 90 haben wir dann angefangen, auch Alben zu produzieren. Und den bietest du deinem Publikum oder den Leuten um dich herum, die bietest du deine Songs an. Und dann siehst du, wo Resonanz entsteht und wo auch überhaupt gar nicht. Ne? Und so war das, dass wir ja in den 80ern schon merkten, auch wenn wir Live-Konzerte spielen, es gibt bestimmte Leute, die finden es extrem toll. Und andere meinetwegen, die Heavy Metal hören oder sowas, was wollen wir mit dieser Müsli-Band anfangen? Oder Leute, die meinetwegen auch keine deutschen Texte hören wollen, die wollen damit auch nichts anfangen. Naja, und dann ist es so, dass wir mittlerweile natürlich merkten, dass es gerade auch durch Klingklang oder Singapur, also durch diese Songs, dass es dadurch Leute gab, die geheiratet haben damit. Dass es Leute gab, die haben diese Songs auf Beerdigungen gespielt oder spielen lassen. Und dass es dann generationsübergreifend auch junge Generationen gibt, die sagen, ah, meine Eltern fanden es immer schon toll, ich habe da jetzt mal reingehört. Eigentlich finde ich ja nicht gut, was meine Eltern so alles hören, aber bei Keimzeit oder bei bestimmten Bands, da mache ich eine Ausnahme. Und insofern sehe ich das nach wie vor sehr, sehr gelassen. Also wer damit was anfangen kann, ist herzlich willkommen. Mhm. Und wer nicht, der hat Alternativen, en masse.
In meiner Familie oder von mir durch meine Geschwister, das haben eigentlich eher meine Geschwister gehört als meine Eltern. Das war ganz, ganz lustig. 1000 Leute wie ich, das Album, das spielte eine große Rolle und im elektromagnetischen Feld. Und das ist ja bei euch schon ein großer Umbruch gewesen zu denen davor. Ihr habt euch anders ausgerichtet, so schreibt ihr jedenfalls. Und auf eurer Seite 98 ist es erschienen und produziert in Brüssel. Ein großer Umbruch. Und ihr schreibt auf eurer Seite, nicht alle Freunde und Fans der Band folgen hier. Für einige ist die sprichwörtliche Party zu Ende. Andere wiederum entdecken erst mit diesem Album die Band. Warum habt ihr euch damals, du bist schon noch Urgestein Mitbegründer, warum habt ihr euch dazu entschieden?
Na, das hat ganz einfach mit unserem Alter zu tun. Also wir waren dann, also ich selbst war dann mittlerweile 40 Jahre alt und habe bestimmte Partys 1000 Mal schon gefeiert und dann auch bestimmte Sounds und bestimmte Songs, die ich geschrieben habe, wie zum Beispiel Mama, sag mir, warum spielen die Kinder nicht mehr mit mir oder Maggie, du bist so wunderschön. Das hatte ich dann irgendwie alles schon gemacht und wollte mich nicht wiederholen. Also zum einen eine große Krise, eine innerliche Krise. Ich wusste auch schon nicht mehr, was soll ich überhaupt noch schreiben. Und zum anderen war das auch innerhalb der Band dann sehr krisenhaft. Der eine wollte, weiß ich, eher weniger spielen, der andere wollte mehr spielen, der eine wollte sich mehr um die Familie kümmern, der andere wollte eigentlich mehr Party haben. Also da waren wir quasi in so einem großen, Mitte der 90er, in so einem großen Krise geraten. Und damals war es Andreas Sperling, der sagte, als wir dann ein neues Album aufnehmen wollten, lass uns doch mal mit Franz Plaser aus Hamburg zusammenarbeiten. Der arbeitete damals mit Selig zusammen, haben eine tolle Platte gemacht und vom Sound her wäre das jetzt nicht mehr so was Naturelles, was wir denn aufnehmen würden mit ihm, sondern sicherlich irgendwas Rockiges und irgendwas so Computer-likes. Und so war es dann auch. Wir hatten Franz Plaser gewinnen können und der sagte, gern nimmt er mit uns dieses Album auf, wir gehen nach Brüssel dazu ins Studio. Und dann haben wir ja erstmalig gemerkt, wie ein Produzent doch aktiv in so, sagen wir mal, in so einem Produktionsbereich eingreift und auch Computerklänge und Schlagzeug, bestimmte Dinge neu, sagen wir mal, für uns neu etabliert, so dass am Ende ein Album entstanden ist, das wir nannten im elektromagnetischen Feld, was für uns ziemlich neu war und dann natürlich für unser Publikum auch. Und das hat wiederum eine ganze, also grundsätzlich ganz organische Gründe, wie ich finde. Wie gesagt, Alter und bestimmte Sachen waren überlebt. Neue Epoche brach für uns an. Und das hat dann natürlich eine ganze Menge Publikum, also unser angestammtes Publikum verschreckt, die dann gesagt haben, Keimzeit ist für uns tot.
Ja. Und diesen Umbruch zeigen wir jetzt hier mal mit Erzähl mir von dir.
Je mehr man hat, umso weniger macht man. Je weniger man hat, umso mehr passiert.
Bei mir zu Gast ist Norbert Leisegang. Das war das Umbruchalbum, was wir gerade gehört haben im elektromagnetischen Feld. Und zwar Erzähl mir von dir um 16.35 Uhr. Heinrich begrüßt euch am Mikrofon. In Rostock ist natürlich auch die Wende Thema. Die Kunsthalle macht beispielsweise eine große Ausstellung momentan zum Palast der Republik. Und euer erstes Album, Irrenhaus, fiel genau in diese Zeit rein. Wie war das für euch, da irgendwie zu landen?
Naja, wir waren eigentlich immer schon da. Also letztendlich haben wir in den 80ern begonnen, Musik zu machen. Wir waren auch sehr eher beeinflusst von eher angloamerikanischer Musik und auch von der neuen deutschen Welle. Und 1988 machte uns der Sender Radio DDR das Angebot, ein Album bei denen aufzunehmen. Und da waren wir natürlich gebauchmietzelt und haben gesagt, ja klar, das machen wir gerne, weil wir haben genug Songs, das wird schon werden. Und dann haben wir dort Peter Nöller als Produzenten zur Seite gestellt bekommen und waren dann meist, weil wir jetzt gerade nicht die tolle Band waren, die Gefragte, waren wir dann meist so, musst du dir vorstellen, ab 11 Uhr, 12 Uhr Mitternacht im Studio und dann haben die Stunden genutzt bis morgens um 6 und haben dann Songs wie So oder Flugzeuge ohne Räder und auch Irrenhaus aufgenommen. Und als das Album fertig war, wollten wir eigentlich oder sollte es eigentlich über diese Amiga, das ist eine Schallplattenfirma der DDR, da gab es nur eine, zumindest für die Popmusik, veröffentlicht werden. Mit denen kamen wir nicht klar oder sie mit uns nicht, sagen wir mal so. Dann sind wir einfach, weil die Grenze zu dieser Zeit gerade auf war, sind wir einfach nach West-Berlin gegangen in die Wittelsbacher Straße und haben dort bei der Hansa, später BMG, angeklopft und die haben gesagt, na klar, wenn das Album aufgenommen ist, wir bringen das gerne raus. Und so haben wir dann quasi eine West-Berliner Firma gefunden, um das erste Keimzeit-Album 90 zu veröffentlichen.
Mhm. Habt ihr diesen Schritt bereut, dass ihr sozusagen direkt in den Westen gegangen seid?
Keinesfalls. Ich meine, wir grundsätzlich ist uns das Stulle, ob Ost oder West, aber man will mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man irgendwie eine gute Sprache spricht. Und wenn jemand meinetwegen, es gibt sehr, sehr viel Hochmütigkeit in den, sagen wir mal, Etagen, Büroetagen von Plattenfirmen. Nicht überall, aber es gibt sie und dann will man mit denen nichts zu tun haben. Genauso auch ein Musiker sollten demütig sein, eher als hochmütig und arrogant den Leuten, sagen wir mal, gegenüber, die das vertreiben nachher. Aber man muss die Sprache finden und in dem Fall haben wir sie mit Amiga nicht gefunden oder sie mit uns nicht, da ging irgendwie gar nichts und mit Hansa, mit der Westberliner Firma, ging es sofort und da haben wir gesagt, jetzt laufen wir nicht weiter noch zu irgendjemandem Dritten, sondern sind auch mit der Hansa für das nächste Album klargekommen.
Meinst du, dass es auch schon noch politische Gründe hatte, dass Amiga so Probleme mit euch hatte?
Ganz so klar nicht. Ich glaube, das waren, da muss ich jetzt aber Vermutungen äußern, das waren einfach so vertragliche Prozederen, dass man, über Amiga war das so, man hat so ein Album gekauft als, sagen wir mal, Konvolut als Album und hat dann hinterher oder gleichzeitig die Musiker ausgezahlt und das war's denn. Und in dem, sagen wir mal, westlichen Markt war das und ist es immer noch so, dass du ja weiterhin Tantiemen zum Beispiel als Urheber da verdienst und dass du meinetwegen auch an so einem Song, wenn du den eingespielt hast, hinterher, wenn der, wenn das Album gut läuft, eben noch daran verdienen kannst. Und alles das stand nicht auf der bei Amiga auf dem Zettel.
Ja. Das waren dann Texte aus 10 Jahren Musikerleben, die da zusammengekommen sind. Was war da so dein Fokus inhaltlich in den Texten? Kannst du da was, oder auch bei dem Album sozusagen, kannst du da was erkennen?
Na, zum einen, wie ich vorhin schon sagte, ist es sehr, sehr von Naivität geprägt. Ja. Schon wenn ich da geschrieben habe, Irre ins Irrenhaus und die Schlauen ins Parlament, dann
weil ich... Was dann 89 natürlich, oh wow, ja.
Genau, aber wenn man mal wirklich mal über die Zeilen nachdenkt, dann weiß man auch, dass viele Schlaue heute nicht im Parlament sitzen, sondern eher in der Industrie oder irgendwo in der Wissenschaft wirklich, sagen wir mal, ihr Geld verdienen und arbeiten und agieren. Und andere Songs allerdings, wie Flugzeuge ohne Räder zum Beispiel, die habe ich aus der Literatur gezogen. Da habe ich damals Hermann Hesse gelesen und verschiedene andere Autoren, die mich begeistert haben, weil sie so ganz irre Visionen beschrieben. Und dann habe ich Flugzeuge ohne Räder, also für die Verrückten halt, einen Song geschrieben.
Es gibt ein tolles Buch von Peter Richter, 8990 heißt es, und das ist ein bisschen Werbung am Rande, die ich jetzt mache, und da geht es darum, was auch für Rostock natürlich von Bedeutung ist, um den steigenden Nationalismus, der dann auf einmal scheinbar da war, 90, und was ja nach der Wende dann irgendwie losgeht, und er ist ein junger Oppositioneller, der in Dresden lebt und der die Kohlreden erlebt. Und sie sozusagen verfolgt und sich dann abwendet, als die Deutschlandfahnen hochgehen. Und das ganz klar ist, in welche Richtung es umschwappt. So. Und er beschreibt es ziemlich schön, auch so noch lange danach, obwohl er da als junger Mensch das so erlebt hat. Er war so 17, 18, irgendwie so halb punkig unterwegs. Wie habt ihr das wahrgenommen, dass also den Stimmungskipp der 90er Jahre?
Dazu muss ich sagen, ich war in den 90ern dann 30 plus und ein sehr, sehr unpolitischer Mensch. Also ich wusste natürlich dann schon, dass die Grenze aufgegangen war und ich habe dann natürlich auch meine Reisen unternommen nach Irland, nach Amsterdam etc. Aber das politisch-gesellschaftliche, ehrlich gesagt, hat mich nicht so sehr tangiert. Ich fand toll, wie zum Beispiel auch in Rostock oder in Dresden, dass bestimmte Clubs aufmachten, die es vorher noch nicht gab. Ich fand toll, dass viele Partys gefeiert wurden, die noch nicht, sagen wir mal, so einer Gesetzesgrundlage folgten. Das war noch sehr, sehr viel Anarchie. Viele hatten eine Idee, auch Diskotheken zu gründen oder irgendwelche Clubs zu gründen und haben es einfach durchgezogen und hinterher erst gemerkt, ob es funktioniert oder nicht. Also es war eher die 90er so, zumindest in Rostock, in Cottbus, in Potsdam, in Dresden, in Leipzig, eine sehr gesetzesfreie Zeit.
So auch vor allen Dingen ganz wichtig, ohne Konzept, ne? Einfach loslegen, einfach machen. Ich denke da an die Bunte Republik in Dresden, ja, die ja irgendwie dabei war, Konzerte zu veranstalten. Und was ich ja heute, wohne in Bremen und habe da mit einem Dresdner zum Beispiel mal wieder gesprochen, der sagte, es ist halt nichts mehr, es ist komplett traurig, wo die Bunte Republik Neustadt, die eigentlich nicht mehr existent ist, weil sich an so viele Auflagen zu halten hat, dass es absurd ist, jetzt sich befindet und wo das sozusagen mal herkam. Ganz viele Konzerte, nicht geplant, einfach loslegen. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch genau das, was du gerade beschrieben hast.
In der Tat, aber da würde ich jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, weil wir wissen auch, dass aktuell eben 2019 und auch 2020 wird es sein, es wird Leute geben, auch jetzt die Ideen haben und die wissen, wie sie sie durchzusetzen haben. Die Konditionen, die Bedingungen sind unterschiedlich.
Ja. Wir hören jetzt Hofner vom ersten Album Irrenhaus von Keimzeit. Norbert Leisegang bei mir hier zu Gast im Studio und er wedelte gerade den Groove nach, weil es doch verspielt ist noch, dieses Lied zum Beispiel, Hofnah vom Irrenhaus.
Ja, oder extrem schnell. Ja? Also ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn wir den Song jetzt aufnehmen würden, dann würden wir vom Tempo da ordentlich runtergehen. Aber damals auch mit Peter Nöller als Produzenten war das eher so eine naive Spielfreude, die wir auch im Studio dort an den Tag oder in die Nacht legten. Und das hört man.
Neben den naiven Texten also auch noch das. Aber das hat ja dann wirklich auch die Umstände als Grund. Also dass ihr sozusagen nicht die angesagteste Band wart und deshalb halt nachts einspielen musstet.
Ja, und es war authentisch. Ja? Also letztendlich merke ich ja auch, die Popularität von Keimzeit damals und auch heute hängt ja davon ab, ob man uns das abnimmt. Und damals hat man uns das abgenommen, weil wir so Musik gemacht haben, wie wir selbst auch waren. Mhm. Und das erwarte ich im Übrigen von jeder Band.
Was hörst du so heute für Musik? Wir haben schon ein bisschen von den angloamerikanischen Einflüssen von damals gesprochen, aber was hörst du heute?
Von den, sagen wir mal, Deutschen höre ich einiges von Dota zum Beispiel, mag ich die höchste Eisenbahn, dann was von Kipphausen, Giesbert von, oder zu Kipphausen?
Nee, Kniphausen.
Kniphausen.
Giesbert zu Kniphausen.
Ich kann mir das nie merken, aber sehr, sehr guter Songschreiber und Sänger auch, wie ich finde.
Er macht auch so ein lustiges Festival auf dem Weingut seiner Eltern, so einmal im Jahr. Da müsstet ihr eigentlich, glaube ich, auch spielen.
Ja, manchmal wird man eingeladen, manchmal nicht. Ja,
ja, vielleicht ändert sich das, ja. Du hast, es ist ganz lustig, dich sozusagen zu erreichen, weil du hast kein Handy. Ich denke aber, vor allen Dingen wirst du es wahrscheinlich machen aufgrund von Fokussierung, dass du das ja brauchst. Das ist jetzt meine Vermutung, da gebe ich jetzt die Frage sozusagen an dich zurück, um gut Text zu schreiben oder um gut da zu sein. Stimmt es?
Ja, das hat eigentlich damit zu tun, dass ich ein ganz langsam denkender Mensch bin und analog funktioniere und so ein Telefon würde mich oft natürlich aus meinen langsamen Denkweisen herausreißen und ich bin auch nicht kein groß kommunikativer Mensch, also ich muss nicht laufend mit irgendjemandem kommunizieren. Mhm. Ja, und dann ist so ein Handy einfach nutzlos und dann habe ich auch keins.
Das sind deine Angewohnheiten. Wie ist es bei den anderen Leuten in der Band? Was schleicht sich so ein? Was gibt es jetzt so auf so einer Tour
die wir so machen? Ja, also was genau. Wir unterhalten uns natürlich auch über familiäres. Jeder hat irgendwie seinen eigenen Umkreis, Bekannte etc. Wir unterhalten uns über Konzerte, die wir besucht haben. Oder meinetwegen vom Equipment her, was man irgendwie noch dazu kaufen will oder weglassen kann. Also ganz alltägliche Sachen und wo wir was essen wollen zum Beispiel auch oder wie lange das ist. Morgen fahren wir nach Husum an die Nordsee. Wie lange wird das dauern? Wann kommen wir dort an? Etc.
Fahrt ihr da zusammen oder ist es eher so getrennt?
Nee, es gibt einen Bandbus.
Ach.
Ja, und dann geht die ganze Herrentorte da rein und dann geht es los.
Und dann, wie lang ist es jetzt? Also Husum, was kommt als nächstes? Fahrt, glaube ich, Bremen. Seid ihr danach?
Genau, also dann, es geht noch bis zum Jahresende. Da haben wir auch noch ungefähr, sagen wir mal, 15 Konzerte zu spielen. Hui. Oder noch ein paar mehr. Und dann ist schon Dezember. Ja, und in der Zwischenzeit werden wir auch an neuen Material. Nach dem Album ist im Übrigen auch immer wieder vor dem Album, dass wir arbeiten so ständig daran, dass wir uns auch zusammensetzen, mal proben und mal bestimmte neue Stücke, sagen wir mal, checken. Mhm. Und
nun ist
das
ja so,
ist unser Leben.
Ja, nun ist ja so, dass von den Ehemaligen, die sozusagen mal so dabei waren, ich denke an Uli Sende, Ralf Benschuh, Uli Sende hat zum Beispiel mal eine Doku über euch gemacht. Mhm. Sehr zu empfehlen am Rande hier. Ja. Bei YouTube kann man die sich einfach anschauen. Wunderbar ruhig ist sie gedreht, mit so Einschätzungen von ihm, was er traurig findet, was er schön findet. Ich fand sie insgesamt doch sehr, also er hat mich mega mitgenommen, so, und ich glaube auch viele andere, weil er so sozusagen so zeigt, was es für ein Kampf ist oder für eine Kraft, die man aufbringen muss, immer wieder so eine Band neu zu formieren, die ganzen Umbrüche zu gestalten und zu meistern. Findest du, das hat er gut abgebildet?
Absolut. Das ist aber so, ich bin ja dann immer in dem Raum drin. Also als Bandmitglied sieht man Filme über sich selbst natürlich auch sehr, sehr subjektiv. Was mir allerdings dabei einfällt, wenn du sagst, das waren Ole Sende, da war Ralf Bentschuh mit dabei am Anfang und Matthias Opitz, mein Bruder Roland am Schlagzeug. Und mir ist natürlich bewusst, dass wir in, sagen wir mal, in dieser Konstellation, in der Ur-Band-Version, die ersten Alben aufgenommen haben und quasi den Keimzeit-Sound und den ganzen Habitus geprägt haben. Und darüber bin ich mir bewusst, dass viele Leute sagen, okay, das ist für mich Keimzeit. Was danach passierte, damit kann ich wenig anfangen. Oder irgendwann, wie du sagtest, mit dem elektromagnetischen Feld, dass Leute jetzt so sagen, also eigentlich ab den Nullerjahren kann ich mit Keimzeit was anfangen. Aber es ist mir auf jeden Fall bewusst, es ist, hängt immer mit den Musikern zusammen, immer mit den Menschen, die in so einer Band zusammenfinden oder sich zusammenraufen. Und das haben wir am Anfang gekonnt, wie gesagt, mit den benannten Musikern. Und versuchen es allerdings 2019 mit Martin Weigel, mit Sebastian Piskorsch, mit Simon Anke wird heute an den Tasten sein und mein Bruder Hartmut am Bass und meiner Wenigkeit versuchen wir das heute genauso.
Ich wünsche euch viel, viel Spaß, viel Freude dabei im Mauclub heute Abend. Einlass 19 Uhr, losgehen wird es um 20 Uhr. Norbert muss jetzt langsam zum Soundcheck und wir hören jetzt zum Abschluss, wie viel von deiner Liebe von Keimzeit. Schön, dass du hier warst.
War mir ein Vergnügen.
Wenn du ehrlich zu dir selber sein willst,